Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Jutta Persson ist Journalistin und Literaturwissenschaftlerin. Sie schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und das Philosophie-Magazin. Und für die Naturkunden. Eine Reihe kleiner, schön gestalteter Bücher, die aufklären über so faszinierende Erscheinungen wie Papageien, Leuchtkäfer oder Farne. Persson hat in dieser Reihe bereits über Esel und Korallen geschrieben. Nun gibt es ein neues Buch von ihr, und zwar über Palmen. Carl von Linné, der Naturforscher, bewunderte Palmen einst als Fürsten des Pflanzenreichs. Mit Jutta Persson habe ich über diese vielversprechenden, schattenspendenden, aber irgendwie auch asketischen Wesen aus dem Reich der Natur gesprochen. Schön, dass das geklappt hat, Frau Persson.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ich würde mich ja lieber mit Ihnen unter Palmen unterhalten. Jetzt unterhalten wir uns wenigstens über Palmen. Was für ein Image haben denn Palmen?
Also Palmen haben ein erstaunlich vielschichtiges Image. Man denkt ja zuerst mal, Palmen sind everybody's darling, alle mögen Palmen und so weiter und so fort. Aber je genauer man sich die Kulturgeschichte dann anguckt, desto mehr sieht man, dass eben diese klassische Funktion so als Fernweh-Logo, als Sehnsuchtsplatzhalter, dass das wirklich erstaunlich weit aufgefächert wird, weil Palmen eben auch eine sehr interessante Geschichte im Kolonialismus haben, weil sie mittlerweile auch Zeichen dafür sind, dass der Klimawandel voranrückt und weil sie eben so eine ganz, ganz alte Geschichte haben, bis hin zurück zur menschlichen Sesshaftwerdung. Und das alles macht sie dann doch zu ziemlich komplexen Pflanzen.
Wo kommen die Palmen her?
Palmen sind eine riesige Familie. Diese Familie heißt Aricaceae und hat derzeit 183 Gattungen und 2600 Arten etwa. Da kommen aber auch ständig Neuentdeckungen dazu. Und natürlich gibt es keine Palme am Nordpol und am Südpol, das ist klar. Es gibt die allermeisten Palmen in der tropischen Zone, in den Subtropen. Es gibt auch ein paar in den gemäßigten Breiten, also die, die wir auch so kennen, vom Mittelmeer zum Beispiel. Die Zwergpalmen in Italien zum Beispiel, auf Kreta gibt es eine kretische Dattelpalme. Aber die aller bekanntesten, und ich würde jetzt mal sagen, menschheitsgeschichtlich wichtigsten, die sind eben so in der tropischen und subtropischen Zone zu Hause. Also die Kokospalme, die Dattelpalme, die Ölpalme, um nur drei wichtige zu nennen.
Aber Ihrem Buch entnehme ich auch, Ihre Bekanntschaft mit Palmen geht zurück in die Kindheit und da gibt es Palmen jenseits der Alpen.
Das stimmt. Also das ist sozusagen meine persönliche Palmenprägung. Das kommt daher, dass wir als Familie in den 70er Jahren von Süddeutschland aus oft ins Tessin an den Lago Maggiore gefahren sind. Und da wuchsen eben in den 70ern immer schon diese tollen Palmen am Ufer des Lago. Und das sind, was ich mittlerweile weiß, chinesische Hanfpalmen. Die heißen Trachycarpus fortunei. Die gibt's mittlerweile eigentlich fast überall hier im Baumarkt, im Obi, beim Holländer. Und man sieht sie halt auch in ganz vielen Vorgärten, weil eben das Klima sich gewandelt hat. Aber damals, also als ich eben ein kleines Kind war, hat mich das in irgendeiner Weise geprägt. Also so dieses südliche Image dann. Und im Tessin und auch im nördlichen Italien wurden die schon sehr früh, also schon seit den 50er Jahren, vermehrt angepflanzt, diese Trachycarpus, um so dieses Flair, um dieses Urlaubsflair noch zu verstärken und um eben so eine Kombi aus alpinem Hintergrund und Palmen im Vordergrund zu haben. Und das hat natürlich super gut gewirkt. Das war dann auch für mich irgendwie entscheidend, weshalb mich Palmen dann eigentlich immer schon so fasziniert haben.
Also die Tessiner Palme kommt eigentlich aus China. Was musste die Palme oder was mussten die Palmensamen für einen Weg zurücklegen? Hängt das mit dem Kolonialismus auch zusammen oder sind das Handelsbeziehungen gewesen? Also seit wann hat man sich in Europa für Palmen interessiert?
Also dieses europäische Palmeninteresse, das geht sehr weit zurück. Was jetzt die Tessiner Palme angeht, ist es so, dass die vermutlich 1830 von Philipp Franz von Siebold eingeführt wurde. Der war eben Japan-Reisender und Japan-Forscher, hat aber trotzdem diese chinesische Hanfpalme vermutlich nach Europa gebracht. Und es gibt dann auch einen schottischen Pflanzensammler und man kann auch sagen Pflanzenjäger, der die auch etwa 1843 nach Europa gebracht hat. Und es ist eben so, dass dieser Trachycarpus relativ gut klarkommt mit kühleren Außentemperaturen und eben sehr auf dieses schon vorhandene europäische Palmeninteresse oder ich habe auch mal geschrieben Palmengier so gestoßen ist. Deshalb wurde der auch so kultiviert und gerade eben dann im Tessin zum Beispiel vermehrt angepflanzt im 20. Jahrhundert. Aber das europäische Palmeninteresse reicht eben noch sehr, sehr viel weiter zurück. Also schon diese Südsee-Fantasien, diese Orient-Geschichten, diese exotistischen Vorstellungen vom Morgenland, die waren eigentlich alle immer auch so gebunden an bestimmte Ideen, wie es da aussieht. Und das hat mich eben eigentlich anfangs begeistert und interessiert. Also wie weit man sehen kann, dass diese Palme immer für die Ferne stand und eben für eine Idee vom schönen Leben. So könnte man das vielleicht ganz knapp zusammenfassen. Und natürlich waren das immer Fiktionen und natürlich war das immer dann auch verbunden damit, dass man etwas einführen oder auch nutzen wollte, was erstmal natürlicherweise nicht vorhanden war. Und da sieht man dann eben auch, wie die Kolonialgeschichte reinspielt, also wie in vielerlei Hinsicht diese frühe Plantagenwirtschaft eben auch schon sich so vermengt mit diesem Palmeninteresse.
Sie zeigen das sehr schön auch, weil Sie ja auch in die Kunstgeschichte zurückgehen. Es gibt Bilder in diesem Buch nicht nur von Palmen, sondern auch von Palmen auf Kunstwerken, auf Bildern, Renaissance-Malerei, Monet, M.C. Escher sogar. Und jetzt zuletzt, das hat mich sehr begeistert, Sigmar Polke, da gibt es eine Zollstockpalme.
Ja, das ist auch eine meiner Lieblingspalmen aus der Kunst. Und also das ist so eigentlich so ein, fast könnte man sagen, so ein Ritter von der traurigen Gestalt. Also dieser Zollstock, der lehnt in so einer vergammelten Kellerecke vermutlich. Und es gibt so einen horizontalen Zollstock, der dann praktisch die Palme ergibt. Und Sigmar Polke hat aber eine ganze Serie von Palmenfotos produziert. Es gibt zum Beispiel eine Handschuhpalme, es gibt eine Glaspalme, es gibt auch Sigmar Polke als Palme. Und die sind alle super fantasievoll, total witzig, aus den 60er Jahren, 1968 glaube ich. Aber auch Sigmar Polke hat eine interessante Geschichte mit Palmen, die über diese fotografisch produzierte Serie hinausreicht. Also es gibt einen Text von ihm, der zwar fiktiv ist, aber da bezieht er sich auf so frühe Palmin-Sammelalben. Also der Text ist von einem Freund geschrieben, nicht von Sigmar Polke selbst. Und es geht darum, wie die Palmen in sein Schaffen kamen. Aber dieser Hinweis auf das Palmin, das hat mich wiederum begeistert. Und der Hinweis darauf, dass er sich für alles Gekrümmte und Gebogene interessiert. Und das ist, glaube ich, in der Kunst so ein entscheidender Faktor, dass also Palmen nicht nur von den Stämmen her gebogen sind, also manche Palmen sind ja auch ganz vertikal, aber die Palmwedel oder die Palmfächer, die ergeben halt immer so eine elegante Krümmung. Und ich glaube, das macht auch viel an der Attraktion der Palmen aus.
Aber nicht nur in der Kunstgeschichte, das entnehme ich Ihrem Buch, spielt die Palme eine Rolle, sondern eben auch in der Literatur.
Auch in der Literatur, das ist richtig. Ich habe die Palme an einer Stelle mal als Umrissmonster bezeichnet und das hat viel damit zu tun, dass eben diese ikonische Form sich so früh schon einprägt. Also Palmen können unheimlich gut vermenschlicht werden eben durch diesen langen Stamm, durch die Wedel, durch das Biegsame auch. Und das haben Literatinnen und Literaten in vielerlei Hinsicht ausgenutzt. Also am einprägsamsten und wichtigsten war mir da eigentlich Lafcadio Hearn. Das ist ein nicht ganz so bekannter, aber sehr toller und sehr empfehlenswerter Autor griechisch-irischer Abkunft. Und der hatte wirklich auch so einen Tick mit der Vermenschlichung von Palmen. Also der hat immer so sehr auch exotisierend über diese eleganten, hohen, schlanken Gestalten geschrieben, die sich so im Wind beugen. Und etwas Ähnliches hat dann zum Beispiel auch Claudel getan, der auch über den Orient geschrieben hat und auch in so einer exotistischen Weise eben Bilder des Orients entworfen hat. Und da war auch diese Palmenform ganz entscheidend. Und davon abgesehen gibt es natürlich auch noch die viel früheren Reiseschriftsteller, die sich auch an dieser Palmenform immer so aufgehangen haben. Also für mich eine ganz wichtige Entdeckung war ein Weltreisender namens Engelbert Kämpfer, der war Ende des 17. Jahrhunderts in Persien und hat eben das erste große wissenschaftliche Traktat über die Palme geschrieben, Phoenix Persicus, also über die Dattelpalme, und auf Lateinisch. Und dieser Engelbert Kämpfer, das ist eben auch so eine wichtige Gestalt in der Literarisierung, aber auch in der Verwissenschaftlichung der Palmenforschung.
Und Goethe und Heine haben auch über die Palme geschrieben. Das überlassen wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, da selber nachzulesen, was die beiden geschrieben haben. Mich interessiert jetzt zum Schluss nur noch, wie sind Sie drauf gekommen, dieses Büchlein zu machen? Wie haben Sie sich dieses Thema denn ausgesucht und wie haben Sie dann recherchiert?
Also zum einen hatte ich dieses ganz spezielle, tatsächlich schon früh angelegte Palmeninteresse. Und dann kam es so, dass ich ja schon über den Esel und die Korallen in der Reihe Naturkunden geschrieben hatte und dass sowohl die Herausgeberin als auch der Verleger gefragt hatten, ob wir vielleicht noch was Drittes ausmachen könnten, was ich anfangs immer eher abgelehnt hatte, weil ich dachte, sonst glaubt mir niemand mehr, dass ich wirklich so Begeisterung aufbringe, sowohl für die Esel als auch für die Korallen und jetzt eben auch für die Palmen. Aber mich hat dann auch diese Pflanzenkulturgeschichte sehr gereizt. Das war so ein Punkt. Und es traf zusammen mit einem Interesse für Alexander von Humboldt, den ich gerade nicht erwähnt hatte. Aber Alexander von Humboldt war für mich ganz, ganz wichtig, was diese Palmenkulturgeschichte angeht, weil der eben so als früher Entdecker und Forscher, ja, ich würde behaupten, so eine Art Palmenfimmel hatte und eben ganz super begeistert immer, also über seine ersten Kokospalmen, die er da bei der Anlandung in Südamerika gesehen hatte, da ist er völlig ausgeflippt und dann eben auch, was verschiedene Palmen im Zuge seiner Südamerika-Reise anging, war er immer sehr begeistert. Und die Art und Weise, wie aber Humboldt generell über die Einbildungskraft geschrieben hat, das hat mich so interessiert, weil da eben zwei sehr wichtige Dinge zusammenkommen. Also zum einen Empirie, genaue Beobachtung, aber eben auch Fantasie. Also dass das eben nicht zu trennen ist, dieses Wahrnehmen und gleichzeitig auch das freie Imaginieren.
Jutta Persson, danke für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Schön, dass ich da sein konnte.
Palmen, ein Porträt von Jutta Persson, erschienen in der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Judith Schalansky im Mattes und Seitz Berlin Verlag. 152 Seiten, 22 €.